Ja, heute ist ja Pfingstsonntag. Der Thomas hat es ja vorher schon ein bisschen eingeführt. Und es ist auch wirklich, wirklich super, dass das so ist. Endlich mal ein Feiertag, der nicht so ganz in der Hand von Schnäppchen und Schnäppchenjägern ist. Und das ist wahrscheinlich auch das christliche Fest, was am schwierigsten zu greifen ist für Leute, die nicht so viel mit dem Glauben zu tun haben. Bei Weihnachten, da kann man immer noch sagen, okay, Jesus hat Geburtstag, aber Pfingsten? Wir erinnern uns dann, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und das war bestimmt eine tolle Sache. Wir haben ja vorher schon das Bild gesehen. Boah, wenn man da dabei gewesen wäre. Also in Jerusalem, das war ja die Situation, hat sich gerade das ganze jüdische Volk versammelt, das zum sogenannten Shavuot-Fest. Das ist ja eins der großen Pilgerfeste, wo das ganze Volk aus allen Regionen von Israel in Jerusalem zusammenkommt. Ja, und das Shavuot-Fest, das ist das Fest der Tora-Freude, wie es so schön heißt. Also man freut sich, dass man die 10 Gebote bekommen hat. Und außerdem ist es auch so ein gewisses Erntedankfest. Es ist einfach ein Fest der Freude, man kommt da zusammen. Ja, und der Thomas hat es vorher schon vorgelesen. Die Jünger waren zusammen in einem Raum, einmütig heißt es da. Und plötzlich heißt es, dass vom Himmel her wie ein Brausen kam. Ja, ihr wisst es noch, und wie von einem gewaltigen Wind, und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie Feuer, die sich zerteilten und auf jeden von ihnen setzten. Also das ist schon, ich glaube, da war was los. Ja, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen auszusprechen gab. Also die Apostel fingen dann an zu predigen zu den Massen. Und jeder versteht sie in seiner eigenen Muttersprache. Ja, sogar in seinem eigenen Mutterdialekt, wenn man so will. Ich meine, haben wir auch schon heute gehört, wir leben ja in der Zeit so von Google und da man wirklich auch viele Texte übersetzt bekommt. Aber das ist sowas anderes. Ich rede einfach und jeder versteht es in seinem Mutterdialekt, aber es geht immer ums Wort Gottes, nicht um irgendwas anderes. Ja, sie haben den Heiligen Geist bekommen und ja, durch seinen Geist zeigt uns Gott auch immer wieder, dass er bei uns ist. Er kann uns durch seinen Geist trösten oder auch ermutigen, immer wieder ermuntern, ermahnen. Ja, aber wie war das jetzt eigentlich vor Pfingsten? Das heißt, vor Pfingsten gab es diese ganzen Sachen dann eigentlich gar nicht. Ja, so hatten sie ja Menschen ja so gesehen nicht den Heiligen Geist. Und wir lesen schon im Alten Testament, dass Gott seinen Geist immer wieder auf einzelne Menschen gelegt hat, durch die er dann reden wollte. Aber das waren immer einzelne Menschen, so Führer des Volkes Israel. Mose hatte den Geist, einzelne Richter, König David, immer so einzelne und auch nicht unbedingt so dauerhaft, wie es heute ist. Und für uns ist der Heilige Geist buchstäblich ausgeschüttet worden. Jeder kann ihn bekommen. Das ist so Wahnsinn. Wir leben in so einer Zeit, das ist so eine Gnade, wie Könige und Priester und Propheten im Alten Testament. Ja, und wie kann man jetzt den Geist eigentlich bekommen? In Apostelgeschichte 2,38, da heißt es: Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ganz einfach eigentlich. Ja, und durch den Geist kann Gott uns auch zeigen, wie wir leben sollen. Wir machen uns selber auch immer wieder eigene Pläne, ganz oft. Aber der Geist kann uns dann auch wieder korrigieren. Und manchmal, wenn wir so Pläne schmieden, dann kann doch alles nachher ganz anders sein, wie wir es uns ursprünglich gedacht haben. Es kann manchmal sehr schnell gehen, dass alles ganz anders kommt. Und dann schaut der volle Terminkalender, den die meisten von uns haben, auf einmal ganz anders aus. Kann so sein. Ich weiß nicht, ich möchte erstmal den heutigen Bibeltext lesen, den ich für heute mitgebracht habe. Und der steht in Jakobus 4, Vers 13 bis 14. Jakobus 4, Vers 13 bis 14. 17, 13 bis 17. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt, in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, und jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und tut es nicht, für den ist es Sünde. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, wahrscheinlich schon von unserem Bruder in Grassau, dem Peter. Das war vor etwa einem halben Jahr, da ist er mit dem Auto auf dem Weg in die Arbeit gewesen. Und es war ein verschneiter Tag und er hat bestimmt nicht gedacht, dass danach alles so ausgeht, wie es dann war. Er hatte dann auf dem Weg in die Arbeit auf der Autobahn einen schweren Unfall und liegt auch heute noch in der Pflegestation von einer Spezialklinik. Und ja, das ist, so meine ich, so kann es auf einmal alles ganz anders sein. Ja, schon in den Sprüchen werden wir eigentlich gewarnt, dass wir unsere Pläne nie ohne die wichtigste Randbedingung überhaupt machen sollen. Ja, in Sprüche 27, Vers 1, da heißt es, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen kann. Oder in der Gute-Nachricht-Übersetzung, da heißt es in der Stelle auch, denn du weißt nicht, was dir heute zustößt. Und das trifft es auch ganz gut. Wir können schon Pläne schmieden, aber doch dann immer mit dem Vorbehalt, ja, dass wir noch leben werden. Und dies oder, also wenn so Gott will und wir leben, werden wir dieses oder jenes tun. Ja, wir haben so vieles nicht in der Hand. Ja, und wir denken immer, wir hätten alles in der Hand, aber der Schein trügt. Nur ganz bestimmt, die meisten von euch oder ich, wir haben Versicherungen, vielleicht so einen gewissen finanziellen Rückhalt. Ja, aber in solchen Situationen wie mit Peter, da sieht man das dann ganz deutlich. Das, ja. Und auch Paulus hat schon mit dieser Einstellung gelebt. Paulus kann uns da auch schon ein super Vorbild sein. Er war sich auch bewusst, dass nicht er sein Leben bestimmt, sondern Gott. Und zu den Christen in Ephesus, da sagt er zum Beispiel bei seiner Verabschiedung in Apostelgeschichte 18, Vers 21, wenn Gott es will, werde ich zu euch zurückkommen, sagte er und nahm Abschied. Oder zu den Korinthern hat er auch sowas geschrieben. 1. Korinther 4, 19. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will. Ja, Jakobus musste wohl auch feststellen, dass die Christen ja so in gewisser Weise selbstherrlich und so siegesgewiss planten, wie wenn sich ihnen nichts in den Weg stellen könnte. Als ob sie die Meister des Lebens, ihres eigenen Lebens wären. Und dann sagt er ihnen ganz unverblümt im heutigen Text, Jakobus 4, Vers 16, ihr aber seid stolz und überheblich und ein solcher Stolz ist verwerflich. Ja, also wenn ihr eins von der Predigt mitnehmt heute, dann vielleicht das. Wenn man jetzt danach vielleicht zusammensteht nach dem Gottesdienst hier und Pläne schmiedet, dann doch immer mit dem Vorbehalt, so Gott es will und wir noch leben. Und jetzt ist es auch nicht nur so, dass wir uns darin täuschen können, dass wir alles unter Kontrolle hätten, sondern wir täuschen uns manchmal darin auch, wie groß und wichtig alles ist, so was wir hier so sehen. Wir sehen immer so, ja, so mächtige, große Konzerne, Staaten und Armeen. Aber was sagt die Bibel von all dem? Wie schaut das aus Gottes Perspektive aus? Möchte ich euch auch ein paar Stellen vorlesen aus Psalm 144, Vers 4. Wie ein Hauch ist der Mensch, und sein Leben gleich dem schwindenden Schatten. Oder in Psalm 103, Vers 14 bis 16. Gott weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er kennt uns doch. Wir sind nur Staub. Der Mensch ist so vergänglich wie das Gras. Es ergeht ihm wie der Blume im Steppenland. Ein heißer Wind kommt, schon ist sie fort. Und wo sie stand, bleibt keine Spur von ihr. So, und damit wir uns das noch ein bisschen bildlicher vorstellen können, möchte ich jetzt einen kleinen Videoclip zeigen, der mich immer wieder beeindruckt. Ich zeig's einen Moment. Also er zeigt unseren Planeten Erde im Größenvergleich mit anderen Planeten und Sternen, die man so beobachten kann. Also das ist der Mond mit hier 3500 Kilometern Durchmesser. Und wenn man so schaut, es wird schon ein bisschen größer, sind noch im Sonnensystem Merkur, Ganymed, ein Mond von Jupitermond, genau. Der Mars, dann sind wir schon bei 7000 Kilometern im Durchmesser. Die Venus mit 12.500. Jetzt kommt die Erde endlich. 13.000 Kilometer im Durchmesser. Ja. So, jetzt, das ist einer der größten bekannten felsigen Planeten, Kepler 10c. Den größten kleinen Neptun, das ist schon jetzt ein Gasplanet, 50.000 Kilometer. Uranus, 51.000. Schon Saturn ist doch mal Größenordnungen. Größe. Das ist einer der kleinsten möglichen Sterne, also gasförmig. Jupiter. So, das ist jetzt einer der größtmöglichen normalen Planeten. Unsere Sonne. Sirius, auch so ein Stern in der Nachbarschaft, wenn man so will. Pollux, da sind wir schon bei 12 Millionen Kilometer im Durchmesser, 36 Millionen Kilometer, Aldebaran, 64 Millionen Kilometer, ach, es geht noch größer, sind wir bei 90 Millionen Kilometer. So, das ist dann hier mal ein blauer Hypergigant. Und es wird immer mehr größer, 1 Milliarde, 52 Millionen. Ja, Betelgeuse. Und so kann man wirklich lang weitermachen, ihr merkt schon. Roter Hypergigant. So. Und jetzt, das ist glaube ich der größte bekannte Planet, UV Scuti. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, wie es ist im Verhältnis zu den Galaxien ausschaut. Also das ist die Entfernung, ein Lichttag, also die Entfernung, die das Licht, wenn es jetzt startet, in einem Tag zurücklegt. Fünf Lichttage. Ein bisschen dunkel, aber man glaube ich sieht es noch. Ja, jetzt sind wir hier schon bei 60, 70 Lichttagen und gleich kommen dann die ersten Galaxien. Ein Lichtjahr. So. 8 Lichtjahre und so weiter und so fort. Ja, und dann gibt es eben 100 Milliarden Sterne in unserer Galaxie und quasi jeder von denen hat mindestens einen Planeten, der ihn umkreist. So, und das ist jetzt dann. Moment, jetzt kommt es. Eine Galaxie. Eine. Und da sind wir schon bei 80.000, 90.000 Lichtjahren. Das ist unsere Milchstraße, die man nachts am Sternenhimmel so sehen kann. Genau, aber davon gibt es jetzt auch nicht nur eine, sondern ja. 2.500.000 Lichtjahre Andromeda-Galaxien. Ja, und man kann sich dann irgendwann noch das auch gar nicht mehr vorstellen, da steigt man dann noch irgendwann aus von der Vorstellung, das ist einfach, das geht dann einfach nicht mehr in meinen Kopf zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, also wenn ich mir diesen Clip anschaue, ich kann mir das immer wieder anschauen irgendwie, dann ich musste einfach immer wieder anfangen zu staunen. Vielleicht schon. Ja, unser Planet Erde ist ein eher kleiner Planet im Sonnensystem von einer eher kleinen Galaxie, also ein Planet und eine eher kleine Sonne, ja, in einer eher kleinen Galaxie. Und trotzdem sind wir so einmalig von Gott geschaffen. Jeder auf seine ganz eigene Art und Weise, jeder mit seiner ganz eigenen Geschichte. Ja, und Gott hat auch genau an dich gedacht, als er jeden einzelnen von diesen Planeten und Sternen so gemacht hat, wie wir sie da sehen können. Als er jeden von den Sternen seinen ganz konkreten eigenen Platz zugewiesen hat. Ja, wir sind nur Staub, heißt es in der Bibel, und da wird es einfach auch ganz bildlich. Aber jetzt kommen wir nochmal zu unserem Terminkalender zurück, den ich vorher angesprochen habe. Ja, manchmal machen wir wirklich auch wichtige Termine und das ist ja alles super, aber dabei sollten wir uns immer drei Fragen stellen. Was will eigentlich Gott? Wie viel Zeit steht uns dann zur Verfügung überhaupt? Und was sind dann konkrete Schritte? Was soll ich dann konkret tun? Ja, und wenn ich jetzt eine neue Aufgabe bekomme und ich schreibe es jetzt dann rein und muss ich mir die Frage stellen, will Gott denn auch, dass ich das tue? Ja, wir wollen ihn fragen, wenn wir schon eine ganze Weile mit dem Herrn vielleicht unterwegs sind, haben wir uns das auch in gewisser Weise angewöhnt, dass wir Gott schon bitten, dass er uns zeigt, ist das das, was du möchtest? Und vielleicht denken wir aber dann auch manchmal, dass wenn wir ihn nicht fragen, wenn wir einfach unsere Termine machen, dass Gott uns dann vielleicht Barrieren in den Weg stellt, dass er dann sagt, okay, dann kommt vielleicht irgendwas dazwischen. Aber das ist nicht immer so. Manchmal lässt er uns dann auch eine ganze Weile einfach in die falsche Richtung laufen. Und das ist dann eine eher schwere Lektion für uns. Ja, und auch im Alten Testament ist das ja auch oft so, dass viele Katastrophen dann kommen, weil nicht vorher nach Gott gefragt wurde. Ja, man könnte sich zum Beispiel einmal vornehmen, dass man keinen Tag morgens anfängt, ohne dass man zuerst etwas aus Gottes Wort liest. Ja, und nicht nur wir wollen an ihn denken und unsere Pläne mit ihm machen, er denkt auch an uns. Das ist auch eine super Zusage, die wir von ihm bekommen haben. Und zwar steht die zum Beispiel in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Er hat Gedanken des Friedens für uns und nicht des Leids. Wir brauchen ihm nur nachfolgen. Ja, das heißt, es können Berge weichen und Hügel hinfallen. Und solche Dinge, die kann es auch in den Nachrichten schon mal geben. Gerade wenn man so reinschaut in die Nachrichten, heutzutage, ja, da kann es einem schon ungemütlich werden. Da könnte man fast ein bisschen Angst bekommen. Wir leben schon in sehr unsicheren Zeiten. Und wer weiß auch schon, wie sich die Welt verändert. Vielleicht dieses Jahr mit dem aktuellen amerikanischen Präsidenten, wer weiß. Mit der Wahl in unserem eigenen Land, die noch aussteht. Wird es vielleicht mehr Kriege oder Konflikte geben? Aber lasst uns doch dieses dumme Gerede dann ablegen, weil immer so Sorgen und Angst und was wird werden. Wir können sagen, wir sind eigentlich zuversichtlich. Gott hat alles in der Hand. Und wir müssen uns aber schon fragen, wenn wir diese Termine machen, werden wir die überhaupt erleben? Es könnte doch durchaus sein, dass Gott uns dieses Jahr noch zu sich ruft. Aber das wäre super, das wäre doch richtig schön, wenn Gott uns dann abkommandiert zu neuen Aufgaben, zu großen Aufgaben. Ja, wir wissen einfach nicht, was passiert, und das ist aber auch wirklich besser so, glaube ich manchmal. Wir wissen, dass Gott es auf jeden Fall gut mit uns meint. Da möchte ich euch auch noch eine Stelle dazu vorlesen, aus Römer 8, Vers 31. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ja, wenn der König der Könige auf unserer Seite ist, was nützt es dann, ja, wenn wir uns Sorgen machen über irgendwas? Ja, okay, als nächstes sollten wir uns aber noch überlegen, ja, wie viel Zeit haben wir eigentlich? Wie viel Zeit steht uns zur Verfügung? Ja, wir nehmen uns oft sehr wichtig, oft dreht sich das Leben nur um unser eigenes Leben. Ja, in unserer Gesellschaft kann man das schnell auch ausblenden. Man kann locker mal 30 Jahre investieren, um ein Haus zu bauen oder andere so, ja, langfristige Verpflichtungen einzugehen. Aber was ist, wenn ich das mache und Gott schickt ein Erdbeben und dann ist alles weg? Wir müssen einfach schauen, dass wir uns nicht selber überschätzen. Das heißt, wir sind ein Hauch, ein Dunst. Das ist auch manchmal erschreckend. Das ist so, wie wenn ich an einem kalten Tag so eine Fensterscheibe anhauche. Wie lange sieht man das dann, bis es wieder weg ist? Ja, und auch im Vergleich zum Alter von dieser Erde, seit Adam und Eva, wie viel Zeit ist da vergangen? Was ist da unser Leben? Wer erinnert sich in 100 Jahren noch an uns? Und dann steht in Jakobus 4, Vers 16, in unserem heutigen Text, ihr aber seid stolz und überheblich. Ja, und auch die Zeit heute ist ja so geprägt. Sie ist geprägt von so einer Einstellung, gerade in der Technik, wie ich vorher schon erzählt habe, dass alles so einmalig und intelligent ist. Also nach dem Motto, wir leben ja in der intelligentesten Zeit überhaupt und dass quasi keine Generation vor uns so viel wusste wie wir heute. Aber das ist wirklich eine schlimme Sache eigentlich, wenn man so im Alten Testament durchschaut, dann sieht man, dass diese Überheblichkeit eine Sache ist, die Gott extrem zuwider ist. Also wahrscheinlich eine der schlimmsten Dinge überhaupt für ihn. Ja, Menschen, die wollten ja schon immer so sein wie Gott. Das ging los im Garten Eden schon. Und beim Turmbau zu Babel haben wir es ja ganz extrem gesehen. Und das ist heute auch noch ganz genauso. Also wenn der Mensch heute sozusagen einen Roboter baut, nach seinem Bilde am besten, oder gar versucht mit so Erbinformationsveränderungen da die neue Tiere, neue Rassen so zu machen, das genau sein wollen wie Gott. Ja, und dann heißt es hier in Gottes Wort, ihr aber seid stolz und überheblich. Ein solcher Stolz ist verwerflich. Ja, der Mensch wäre schon gern wie Gott, aber das ist einfach kein Vergleich. Wir sind ein Hauch. Ja, man kann nicht mal mit Sicherheit sagen, ob wir wirklich in einer Zeit des Fortschritts leben. Manchmal kann man eher glauben, dass wir in einer Zeit der Degeneration leben. Manchmal kann man auch glauben, dass frühere Generationen noch ein bisschen intelligenter waren, menschlicher vielleicht. Ja, geht zum Beispiel mal auf eine Demo in Berlin, mal zum Marsch für das Leben oder so. Der ist übrigens am 16. September in Berlin. Ja, oder auch wenn man sich so alte Sprachen anschaut, die Babylonier, die Komplexität, wie in der die schon allein gesprochen haben, das ist ein Wahnsinn im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Ja, jedenfalls wird es ein Tag der Freude sein, wenn Gott sich uns zu sich ruft, wenn Gott sich zu uns bekennt. So, aber was sollen wir jetzt tun? Klar, wir sollen nach Gottes Willen fragen, was Gott möchte. Aber jetzt kann man sich mit dieser Frage auch ziemlich verrückt machen. Man kann es auch da übertreiben und auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Und es gibt wirklich Leute, die auch so solche Probleme haben. Man kann auch nach Gottes Willen fragen, ob man jetzt den blauen oder den grauen Pullover anziehen soll. Und die sich da wirklich verrückt machen. Aber ich denke, dass Gott uns in vielen Fragen des Lebens einen gewissen Freiraum gibt, den wir gestalten können. Und ja, deswegen sagt uns Gott auch ganz konkret in seinem Wort, was sein Wille ist. Also konkreter geht es fast nicht mehr. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Also wir können uns da nicht herausreden mit irgendwie albernen Fragen, dass wir nicht wissen, was er möchte. Ja, das ist auch klar. Er hat uns ja auch seinen Geist gegeben und manchmal packt er uns so richtig beim Gewissen. Wir wissen auch, was wir tun sollen. Und es heißt doch, wenn jemand Gutes zu tun weiß und tut's nicht, für den ist Sünde. Ja, und es gibt auch Situationen, eben, wo wir ganz genau wissen, was wir tun sollten, und dann tun wir es trotzdem nicht. Und da gibt es auch manchmal ein zu spät. Und an solchen Situationen kann man dann ganz konkrete Gottesführungen erleben. Da kann es einen im Gewissen wurmen, dass man vielleicht einen Streit beenden sollte oder dass man mal hingeht und jemandem für etwas dankt. Ja, oft ist es das Kleine, was wir tun sollen. Nicht die großen Dinge, wie sie die Welt gern sieht. Ja, große Versäumnisse liegen bei den meisten Leuten, ja auch bei den Kranken. Jeder möchte ja auch, wenn er krank ist und zu Hause ist und vielleicht nicht irgendwo aus dem Haus kann, möchte auch gerne mal besucht werden oder einen Anruf bekommen. Ja, selbstverständlich können wir auch planen. Aber unser ganzes Denken soll auch einfach diese Abhängigkeit und Ohnmacht eigentlich mit einbeziehen. In dem Psalm heißt es, im Psalm 90, Vers 12, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, wir können mit unserem Leben auch gar nicht so viel bewegen, wie wir das uns vielleicht wünschen. Viele Sachen ja, aber wenn wir das ja, wenn wir einfach sehen, dass Gott oft die kleinen Dinge von uns möchte, dann ist auch das Thema so Midlife-Crisis, Midlife-Krise, wie es oft heißt, kann kein Thema für uns sein, weil wir einfach wissen, dass wir auf die ganze Menschheitsgeschichte jetzt nicht so bedeutend sind und dass Gott einfach ganz konkrete Dinge möchte, dass wir tun und nicht die Welt aus den Angeln heben oder so. Ja, wir würden dann auch realisieren, dass wir nicht das Leben verpassen oder so, wenn wir nicht besonders erfolgreich waren oder irgendwelche Ziele, die wir uns gesteckt haben, vielleicht nicht erreichen. Unser Leben wird nicht durch Erfolge gemessen, sondern damit, zu wem wir gehören. Ja, konzentrieren wir uns also auf das Wesentliche und nicht zum Beispiel so, wie es der reiche Kornbauer tat. Der hatte einen riesigen Erfolg bei seiner Ernte und er hat seine Scheunen erweitern müssen, weil er das ganze Korn nicht mehr untergebracht hat. Aber dabei hat er doch immer nur an sich selber gedacht. Er hat überhaupt keinen Gedanken dafür verschwendet, ob er jetzt mit seinem Gewinn auch anderen helfen sollte oder wie Gott möchte, dass er seinen Gewinn einsetzt. Und dann sagt Gott zu ihm, also steht in Lukas 12, Vers 20, aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Ja, nehmen wir uns nicht zu viel vor, konzentrieren wir uns lieber auf das Wesentliche, tun Gutes. Und wenn wir planen, dann lasst uns nicht vergessen, wie es in Jakobus 4, Vers 15 heißt, sag lieber, wenn der Herr will, es will, und werden wir noch leben und dies oder jenes tun. Amen.